und alle Kraft. Und ich glaube, für einen hier ein Wort zu haben, Gott kann dein Blatt wenden. Glaubst du das immer noch? Gott kann das Blatt wenden. Hey, so gut, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir zur Regionalkonferenz, unserem Leitertag hier bei diesen genialen Gastgebern vom Christuszentrum Celle. Freuen uns, hier zu sein. Es wird ein guter Tag und keiner von uns muss frieren heute. Ich meine, das ist doch eine gute Nachricht, oder? Yes. Wir haben heute das Thema heilige Unzufriedenheit. Leidenschaft auch dann, wenn schon viel erreicht wurde. Und ich finde es unglaublich spannend, weil die eine Seite, die wir erleben können im Dienst, ist ja, dass Dinge nicht vorwärts gehen, dass irgendwie es schwierig ist und man irgendwie versucht, sich da durchzukämpfen und weiterzukommen. Okay, aber die andere Seite, die ist auch sehr, sehr interessant, nämlich wenn der Erfolg da ist, wenn so vieles schon Gutes passiert ist und so weiter, dann dran zu bleiben und zu sagen, Gott, aber du hast was Frisches und was Neues und da geht mehr und ich will nach vorne schauen und sagen, da ist eine neue Zeit, da ist ein neues Kapitel, lass uns das einnehmen. Und ich finde es super spannend. Wir haben heute zwei Personen hier aus einer Kirche, die ich hochgradig inspirierend finde. Und ich werde es in einem Moment vorstellen, ein paar Sätze dazu sagen. Ich will schon jetzt sagen, wenn wir die Inputs gleich hören, macht euch Notizen, macht euch auch Notizen über Fragen, die euch kommen, weil ihr werdet die Möglichkeit haben, diese Fragen dann abzugeben. Wir haben sowohl Zettel am Infopunkt, die ihr dann benutzen könnt und bis zur Mittagspause die Fragen einzureichen. Haben wir auch eine Telefonnummer, Mara, oder wie war das jetzt? Nein, wir haben die Zettel. Alright. Also, schreibt euch die Fragen auf. Bringt die Fragen, denn nach der Mittagspause werden wir dann auf jeden Fall noch eine Gesprächsrunde haben, wo diese Fragen einfließen können. Okay, wir haben heute zwei Sprecher aus der Move Church in Wiesbaden. Und das haben wir nicht ohne Grund so gemacht. Pastor Andreas Herrmann und Jens Schulz. Pastor Jens Schulz, glaube ich, ihr wisst auch schon, ne? So, ordentlich, wie sich das gehört. Die beiden gehören zum Pastorenteam der Move Church in Wiesbaden. Pastor Andreas hat die Kirche vor, ich glaube, 28 Jahren gegründet. Und ich kann mich erinnern, ganz ehrlich, ich habe ihm gestern schon gesagt, er ist einer meiner frühen Helden. Ohne Witz. Ich bin 1992 zum Glauben gekommen. Und eins der ersten Bücher, ich war eigentlich kein Bücherleser, aber dann habe ich irgendwann angefangen, mal so christliche Bücher zu lesen. Eins der ersten Bücher, was ich gelesen habe, war In dir steckt mehr, als du denkst. Und dieses Buch, was darüber spricht, sein Leiterschaftspotenzial zu entdecken, war für mich ein absoluter Gamechanger. Dieses Buch hat einen riesigen Anteil daran gehabt, dass ich angefangen habe, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ich ein Leiter sein könnte. Und hey, das ist, wir reden 90er Jahre, okay? Und was ich super spannend finde, ist, damals redeten wir noch vom christlichen Zentrum Wiesbaden. Was ich super spannend finde, ist, dass so eine Kirche, die über Jahre prägend war, über Jahre für so vieles bekannt ist schon in Deutschland, für auch ein charismatisches Profil mit Heilungsgottesdiensten, mit allen möglichen Dingen, die über die Jahrzehnte dort passiert sind an wunderbaren Dingen, für viel Wachstum. Sie haben heute über 1000 Gottesdienstbesucher, sind gerade dabei, einen zweiten Standort in Frankfurt aufzubauen, haben über 100 Kleingruppen als Kirche und haben eine Jugendarbeit. Und das ist das Spannende, wir haben eine Jugendarbeit und haben einen Weg jetzt als Kirche auch mit dem Ausdruck Move Church, der etwas ausdrückt von einer Veränderung, die stattfindet und von einer Zukunft, die angepeilt ist, haben einen Weg vor sich zu sagen, ja, wir ruhen uns da nicht drauf aus, wir sagen nicht, ist doch alles so schön. Und diese Veränderung, diese Wege finden auch nicht statt, nachdem ein Leiterwechsel stattgefunden hat, sondern mit dem Leiter, der schon so viele, viele Jahre so segensreich prägend ist. Und da rein zu zoomen und zu hören, sowohl von Pastor Andreas als auch gleich von Pastor Jens, von sozusagen der Gründergeneration und den jungen Wilden sozusagen stellvertretend im Team, finde ich hochgradig spannend. Weil ich glaube, allzu oft machen wir fast wie einen Widerspruch daraus. So ein Widerspruch zwischen einer Kirche, in der der Heilige Geist wirkt, und eine Kirche, die zeitgemäß heute Menschen mit dem Evangelium erreicht. Wir machen einen Widerspruch daraus mit einer Kirche, die junge Menschen begeistert und einer Kirche, in der sich auch Ältere und alle Generationen wohlfühlen. Wir machen fast einen Widerspruch daraus, irgendwie so eine Kirche, das Alte zu feiern, das, was Gott gemacht hat, und nach vorne zu schauen und zu sagen, es ist eine neue Zeit und was kommt. Aber das ist kein Widerspruch. Bei Jesus ist das kein Widerspruch. Es ist eine Spannung manches Mal, die wir aufgerufen sind zu managen, mit der wir arbeiten dürfen. Aber es ist kein Widerspruch. Ich glaube, Gott hat Wege für uns. Ich glaube, dieser Tag ist wirklich ein Moment, wo Gott in deine Situation als Kirche sprechen will und kann, Ideen zu geben, ja, und zu sagen, okay, Gott, was hast du für eine Zukunft für uns? Wie ist es für uns die Brücke in das Morgen? Hey, ich finde es super, super spannend. So, ich feiere, dass wir euch hier haben. Pastor Andreas Herrmann, so vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du jetzt zu uns sprichst. Lass uns ihm einen Riesenapplaus willkommen heißen, ihr Lieben. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Pastor Andreas Herrmann, so gut, dass du da bist.
Es ist so schön, hier zu sein und zu spüren, dass hier Menschen sind, die etwas in sich tragen, was außergewöhnlich ist und einen gemeinsamen Nenner haben und sagen, wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen was bewegen. Und das spürst du einfach in der Anbetung, es ist die gleiche Blutsgruppe, es ist der gleiche Stallgeruch. Und habt ihr genügend Kaffee über eure müden Seelen gegossen heute Morgen? Ja. Wer morgens zerknüttert in den Spiegel schaut, soll wissen, der Tag mit Jesus bringt viele Entfaltungsmöglichkeiten. Also, ganz egal, wie du dich jetzt fühlst. Ja. Ich habe so eine Themenvorgabe gekriegt, geistliche Unzufriedenheit. Und da habe ich gedacht, wie stricke ich denn mein Programm da rein? Ja. Weil ihr wisst, wie das ist. Du kannst nicht jedes Mal wieder einen neuen Vortrag da erarbeiten. Aber der Punkt ist, ich fand es sehr gut. Geistliche Unzufriedenheit. Für mich ist geistliche Unzufriedenheit auch ein geistlicher Hunger. Der Mensch, der seine Unzufriedenheit gestillt hat, ist zu bedauern, denn er ist satt. Er bewegt nichts mehr. Ja? Nur geistlicher Hunger. Geistlicher Hunger ist zukunftsorientiert, ist positiv unzufrieden. Und Nehemia war geistlich unzufrieden. Er war so unzufrieden, so deprimiert, so frustriert, dass er geweint hat, gefastet hat in Sack und Asche. Aber dieser Hunger hat etwas in ihm bewirkt, dass er am Ende, wenn wir es mal zusammenfassen, in 52 Tagen die Mauern Jerusalems mitten im Feindesland hochgezogen hat. Und nicht nur das, sondern das Selbstwertgefühl einer ganzen Nation. Das ist, was der Hunger erzeugt, die positive Unzufriedenheit. Ja? Ich sag mal so, je größer der geistliche Hunger, den wir haben, umso größer das Echo. Ich glaube, dass das ein geistliches Prinzip ist. Je größer der Hunger. John Knox, vielleicht kennt ihr die Geschichten, John Knox hat gesagt, Gott, gib mir Schottland. Oder nimm mir mein Leben. Ja, das ist geistlicher Hunger. John Hyde, gib mir Seelen oder mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich bin irgendwann ein Evangelist geworden. Und ich kann eins sagen, egal wie viele Seelen wir erreicht haben, es sind nie genug. Es sind nie genug. Also es ist eine positive Unzufriedenheit. John Wesley war 86 Jahre alt und er war total unzufrieden und frustriert, dass er nur noch zweimal am Tag predigen konnte. Okay? Ich denke, das ist diese Unzufriedenheit, die wir brauchen. Und ich habe gedacht, heute Morgen gebe ich etwas rein, von dem ich denke, dass es deinen Dienst stark machen kann. Also hat mir geholfen und vielleicht sind die Einsichten auch da. Und mein Gebet ist vorhin gewesen, wo wir gebetet haben, dass das einfach wie ein Breitbandantibiotikum wirkt, dass jeder irgendetwas mitnimmt aus den Sessions. Ja, zunächst mal, ein Großteil meiner Leiterschaft wurde geformt und geschliffen durch Schmerzen und Tragödien, durch die man gegangen ist. Ja? Und das Traurige an den Tragödien und Schmerzen ist, dass es sich nicht danach anfühlt, als ob es dich formt. Ja? Das ist eine Realität. Und die Tragödien und die Herausforderungen beginnen meist, wenn du die Kraft bräuchtest, die aus diesen Tragödien erwachsen würde. Verstehst du? Das ist genau der Punkt. Aber wenn du nach einigen Jahren zurückblickst, zunächst mal, wenn du in dem Schmerz drin bist, dann sagst du, dann ist die Gefahr groß, eine Selbstmitleidsparty abzufackeln, eine Warum-trifft-es-mich-Gala. Ja. Aber letzten Endes, wenn man Jahre später das ganze Ding anschaut, dann sagst du, meine Güte, es war doch gar nicht so verkehrt, dass das nicht so glatt geklappt hat damals. Denn ich bin gewachsen. Ich habe heute Wurzeln, die ich nicht habe. Ich habe eine Kapazität durch die Belastung gekriegt, das zu tragen und das zu stemmen, was ich heute stemmen kann. Denn wenn ich nicht belastet worden wäre, wäre ich nicht belastbar geworden. Und ich habe ein Verständnis für Menschen gekriegt, die durch das gleiche Ding gehen. Und ich bin viel barmherziger. Und das hat meinen Charakter gebaut und ich habe die Herrlichkeit Gottes in dem Ganzen gesehen und konnte sehen, dass seine Hand in den Schmerzen damals bei mir war. Hat das irgendjemand auch erlebt? Dass du sagst, ich gehe zwar durch etwas, es fühlt sich so an, als hätte die Hölle Ausgang, aber die Hand Gottes ist bei den Schmerzen immer noch bei mir. In Römer 5, Vers 3 heißt es, wir rühmen uns in den Trübsalen, weil die Trübsal Geduld bewirkt. Also das erreichen wollen, was wir erreichen wollen, aber es nicht erreichen können. Unzufriedenheit, okay? Den Powerboost für Erweckung suchen, aber nicht finden. Den Hebel in den Köpfen vielleicht in der Gemeinde umlegen wollen, aber es scheint erstmal nicht so zu klappen. Mein Gott, wenn wir das Geld hätten, dann hätten wir dieses Problem nicht mehr, dann könnten wir das Problem lösen und so weiter. Aber Trübsal bewirkt Geduld. Geduld bringt Bewährung und Bewährung bringt Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, heißt es in dem Text. Ja? Also manchmal lässt uns Gott in einer Warteschleife, weil er irgendwie einen Plan hat und das Bewährung bringt. Das bringt echte Qualitäten hervor. Heute, jetzt bin ich 59 Jahre alt geworden, wenn ich heute mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich habe, zurückgehen könnte in die ersten Dienstjahre. Also ich würde was würde ich anders machen? Auf einige Leute würde ich nicht mehr hören. Ja. Auf andere würde ich hören. Einige Dinge hätte ich früher gemacht. Und an einigen Stellen würde ich mich ermutigen. Ich kann mich erinnern, wo ich unterwegs war, gepredigt habe in einer Gemeinde oder Veranstaltung durchgeführt habe. Und dann habe ich im Wohnzimmer irgendwo bei dem Pastoren-Ehepaar auf der Couch geschlafen und mein Herz schlug. Und ich habe gedacht, du kriegst gleich einen Infarkt. Du drehst gleich durch. Ja? Und so gerne wäre ich in den Raum reingekommen und hätte gesagt, Andreas, entspann dich. Wenn Gott dich beruft, bringt er dich durch. Okay? Dies ist kein Endstadium. Dies ist ein Durchgangsstadium. Die Hand des Herrn ist auf dir. Ich bin vor einigen Jahren durch die größte Krise meines Lebens gegangen und dann ist es wirklich so, wie ich vorhin gesagt habe, dann hat die Hölle Ausgang. Es gab zuerst eine Medienattacke, medial im Fernsehen, die den ganzen Heilungsdienst natürlich zerpflückt haben und mich als Führer dargestellt haben. Mein Arm wurde immer länger und sie haben das Wort Führer gebraucht. Es gab einen Ältesten, der in meinem Stuhl gesägt hat und die Gemeinde gespalten hat. Wir waren mitten in der Bauphase und die größte private Tragödie meines Lebens hat sich auch noch ereignet. Das kam alles zusammen. Das kam alles zusammen. Und dann saß ich auf den Stufen dieses Gebäudes, was neu gebaut wurde, und habe gesagt, hey, wie machst du das mit 5 Millionen Schulden? Wie kriegst du das hin? Ja. Und ich sag dir was, ich wäre gern da gewesen, hätte gesagt, du schaffst das. Bloß weil die Umstände negativ reden, heißt das noch lange nicht, dass du die Situation nicht handeln kannst, weil wenn Gott dich beruft, wird er dir helfen und wird dir die Kraft geben, auch wenn es komplett anders aussieht, ja? Denn die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Wenn der Feind dich attackiert, erinnere ihn daran, was Gott alles in deinem Leben getan hat, ja? Dein Glaube wächst durch die Lebenserfahrung, die du machst, und die Erfahrung bringt Hoffnung. Ich steige noch mal ein bisschen rein. Ich bin abgelehnt worden in Leute, die ich mich investiert habe, aber ich habe es geschafft. Hey, wir haben eine Spaltung in der Gemeinde gehabt, aber ich habe es geschafft. Ich bin pleite gewesen, aber ich habe es geschafft. Ich habe eine Krankheit gehabt. Ich rede jetzt nicht nur von mir, ich rede von uns, die zum Tode, aber in meinem Fall zum Tode hätte führen können, vor über 30 Jahren. Aber ich lebe immer noch. Okay, und Und das ist der Punkt, Bewährung bringt Hoffnung und Erfahrung bringt Hoffnung. Und das Ding, das du überwunden hast, gibt dir die Standfestigkeit, die Position zu halten. Das Schlimmste ist, etwas anvertraut zu kriegen, was man nicht verdient hat und für das man nicht gekämpft hat. Aber wenn du dafür gekämpft hast, wenn du dafür gebetet hast, wenn du dafür gefastet hast, wenn du darum gerungen hast, dann sagst du, ihr reißt mir das nicht viel aus der Hand. Du nimmst mir die Wurst nicht vom Brot. Aber dann sehe ich die Leute, die nicht gekämpft haben. Ja? Sie haben es nicht verdient, sie haben es sich nicht erarbeitet. Und sie lassen die Flinte fallen. Die schmeißen die Flinte ins Korn. Ja? Viele schwache Leiter geben auf, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie wollen, dass es läuft. Ich weiß genau, ich habe gerade so ein Gespräch gehabt mit jemandem. Er hat einfach die Flinte ins Korn geschmissen, bei zu geringem Widerstand. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen ein bisschen helfen, was ist die mentale Haltung einer geistlichen Führungskraft. Du bist eine spirituelle Führungskraft, okay? Du hast Verantwortung in irgendeinem Bereich. Aber es gibt bei uns in unserem Land einen Kulturpessimismus, der sagt, Depression macht edel. Und im geistlichen Bereich ist es so, dass man dann die Sorgenfalten in die Talare reinbügelt und aus den Gemeinden die reinste Trauerweiden macht. Ja? Und wenn ein Pessimist irgendwo in Führungsverantwortung ist, wird alles ins Stagnieren kommen. Es wird sich nicht entwickeln. Aber es wird sich entwickeln, wenn da, wo andere ein Hindernis sehen, wenn wir anfangen, ein Sprungbrett zum Erfolg zu sehen. Und wir sagen, ja, irgendwie wird es klappen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das macht Leiterschaft aus. Das macht den Unterschied aus. Und bloß weil man einen Job als Leiter inne hat, bloß weil ich die richtigen Gaben habe und die intellektuellen Fähigkeiten und die Talente, heißt das noch lange nicht, dass ich die richtige Haltung und den richtigen Glauben habe. Und ich kenne Leute, die haben die Gaben und die Talente und die Fähigkeit, aber nicht die richtige Haltung und sie können das Ganze nicht voranbringen, weil der Glaube fehlt. Und jetzt möchte ich sagen, was meine Glaubenseinstellung ist, meine Glaubensphilosophie, die hilft, wirklich weiterzukommen und nicht aufzugeben. Also es gibt zwei Sachen, von denen ich fest überzeugt bin. Ich habe eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, Andreas, ich treffe eine Entscheidung, ich werde mehr über die Größe Gottes meditieren, als über die Größe des Problems. Und ich will immer den Hebel umlegen, sobald die Problemmeditation kommt, ich meditiere, Gott, du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig, du sprichst Galaxien in Existenz, du kennst das Ende vor dem Anfang. Ich meinte, vor der ersten Sekunde warst du da, ja. Du bewegst dich im Raum und Zeit und außer. Ich muss aufhören, wir müssen zum nächsten Punkt kommen. Aber ich muss über Gottes Größe meditieren. Und dann wächst mein Glaube und ich drehe mich um und ich kann zu dem Problemberg sprechen. Und das verändert die Perspektive. Das Zweite ist, ich habe mich entschieden, ich will, wann immer mir es auffällt, verheißungsorientiert sein und nicht umstandsorientiert. Ich will mich an der Verheißung festhalten und nicht am Umstand. Kulturpessimismus sagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Okay? So. Wir sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Eine ganz andere Haltung. Ja? Kulturpessimismus sagt, Vögel, die morgens singen, holt abends die Katze. Wir sagen, der Vogel, der morgens schön in Anbetungsmodus trällert, der fängt den dicksten Wurm. Ja? Der Pessimist sagt, ich bin schon wieder hinten. Wir sagen, ich bin immer vorn. Und wenn es einmal hinten ist, ist hinten vorn, weil Gott mit mir ist, okay? Ist eine andere Einstellung. Es ist so. Pessimismus macht aus einer Mücke ein Problemelefant. Macht aus einem Maulwurfshügel ein Mount Everest-Problem. Ja? Macht aus einem Furz ein Donnerwetter. Und wir sind Alchemisten, in Anführungszeichen, okay, ihr versteht, was ich meine. Wir drehen das um, wir machen aus einem Maulwurfshügel, wir machen aus einem Mount Everest-Problem wieder einen Maulwurfshügel. Weil die Leute wieder klar denken können und die Reise nach vorne geht. Schaut, wir haben nochmal dieser Aspekt verheißungsorientiert statt umstandsorientiert. Wir haben das biblische Paradebeispiel, die 10 Kundschafter, die sahen den Umstand und der Umstand, sag ich mal, der steht ja nur rum. Ja? Sie sahen den Umstand, sie sagen, da sind die Riesen, die Söhne Enaks, wir haben keine Chance, wir geben auf. Kaleb und Josua waren verheißungsorientiert und haben gesagt, wenn Gott sagt, dass wir das Land einnehmen können, dann können wir es einnehmen. Punkt, Punkt. Und übrigens, da sind ein paar Riesen, wir erkennen das. Aber die Luther-Übersetzung gefällt mir. Wir werden die Riesen fressen wie Brot. Mit anderen Worten, je mehr Brot ich habe, umso stärker werde ich. Und ich werde stärker durch die Probleme, die ich fresse. Ja? Das ist die Luther-Übersetzung, okay? Das ist genau die Haltung. Angst blockiert uns, das Land einzunehmen für unsere Gemeinde. Angst ist natürlich auch das Gegenteil von Glauben. Angst löst Gottvertrauen aus. Angst ist manchmal Glauben an den Feind. Angst lässt uns noch mehr über die Probleme meditieren und je mehr ich drüber meditiere, umso mehr bewölkt ist mein Denken, umso mehr bin ich draußen. Und mir ist aufgefallen, Jesus hat von Anfang an immer seinen Jüngern eins beigebracht, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, okay? Angst lähmt, Glauben setzt frei. Fürchtet euch nicht, lasst alle Furcht an der Gottesfurcht abprallen, ja? Denn du musst eins wissen, weil du mitten im Sturm bist, sollst du wissen, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und du brauchst keine Angst zu haben. Ja? Mitten im Sturm bin ich bei dir. Und du habe keine Angst, auch vor dem letzten Schritt nicht, vor dem Tod. Ja? Hab keine Angst, ich bin bei dir. Fürchte nicht einmal den Tod. Denn wenn du den Tod fürchtest, hast du keinen Glauben an die Auferstehung. Ich habe gerade vor 3 Tagen jemanden beerdigt. Und das war so interessant, diese Frau, die hatte keine Angst vor ihrem Tod. Sie hatte keine Angst, weil sie sicher war in Gott. Okay, diese 2 Entscheidungen sind wichtig. Ich werde nicht über die Größe meines Problems nachdenken, ich werde über die Größe Gottes meditieren. Wisst ihr, jeder von uns befindet sich in einem Kampf, den er sich nicht ausgesucht hat. Du konntest dir deine Eltern nicht aussuchen. Du konntest dir deinen Intelligenzquotient nicht aussuchen. Du konntest nicht sagen, ich suche mir eine Mutter aus, die nicht heroinsüchtig ist. Ich suche mir nicht diese schwierige Geschwisterkonstellation aus. Aber was du konntest dir den Dienst aussuchen in der Gemeinde. Das ist ein Unterschied. Aber du kannst dir nicht die Kämpfe aussuchen, die mit dem Dienst einhergehen. Amen. Ja, das ist also ein riesiger Unterschied. Und in dem Fall, wenn wir bei David reinschauen, da sehen wir, ich muss mal gerade gucken, genau, ich bin ja hier auf der Seite gelandet. Jeder von uns befindet sich in einem Kampf, den er nicht ausgesucht hat, genau. Und ich bin so, wie ich bin und habe mich so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe, auch wegen der Kämpfe, die ich mir nicht aussuchen konnte. Ja, das ist ganz wichtig. Mir ist aufgefallen, dass der David da eine ganz andere Haltung hatte. Alle reden über das Problem, reden über Goliath. Und David bringt Gott ins Spiel. Ja? Er sagt im 1. Samuel 17, 26, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann bringt er Gott ins Spiel. Und dann steht er vor Saul. Und Saul redet über Goliath. David sagt was anderes. 1. Samuel 17, 37. Der Herr hat mich vor dem Löwen und dem Bären gerettet. Er wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und dann steht er vor Goliath und Goliath verhöhnt ihn. Und David bringt wieder Gott ins Spiel. Und er sagt, 1. Samuel 17, 45. Du kommst zu mir mit Schwert, mit Speer, mit Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, dem Gott, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Ja? Also alle reden über Goliath, alle reden über das Gemeindeproblem, alle reden über diesen einen Ältesten, der mit der falschen Frau ins Bett gestiegen ist, alle reden über das, aber du sagst, im Namen des Herrn kommt hier Ordnung rein. Der Artikel arbeitet gegen mich, aber ich lege die Hand drauf und sage, du arbeitest für mich, nicht gegen mich. Das sind Leute, die polarisieren, die etwas von innen angreifen, auch in der Gemeinde, aber in dem Namen des Herrn. Ich weiß, dass du mich eingesetzt hast und ich bin hier im Glauben unterwegs. Übrigens, ohne den Entschluss zu kämpfen, gibt es keinen Sieg. Ich möchte den Kampfgeist ein bisschen mobilisieren. Ja, das muss, ja. Denn wenn wir im Kampf sind und auf den Herrn hören, ich höre immer, dass er sagt, der Kampf ist mein. Andreas, dreh nicht durch. Wenn ich dich berufen habe, gebe ich dir die Kraft für die Berufung. Der Kampfboden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden, weil ich heilig bin. Es sind mehr, die mit dir unterwegs sind, als du denkst. Und übrigens erinnere dich an die Bären und an die Löwen, die du schon erledigt hast, in meinem Namen. Wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte eine große Leiterin, ein großer Leiter, ein starker Leiter sein, ich bin bereit, eine extra Meile zu gehen, lass mich sagen, dann fragst du nach Trouble und Stress. Ja, ist ganz einfach. Die säkulare Geld zahlt Menschen viel, viel Geld, dass sie diesen Stress managen. Okay? Stress und Konflikte, dafür wirst du bezahlt. Und wir drücken das anders aus. Wir sagen, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Ja? Und jeder von uns leitet etwas. Du leitest deine Kinder, du leitest ein Team, du leitest eine Gemeinde, du leitest einen Dienstbereich. Aber wir wissen, auf jedem neuen Level sitzt ein neuer Devil. Der Level-Devil, okay? Und ich muss mich mit dem arrangieren und ich muss das Land auf dem Level, auf dem der Level-Devil gerade besiegt wurde, einnehmen. Und ich muss es handeln. Aber bei jeder neuen Herausforderung ist ein Sieg und ein Triumph, aber schon wieder eine Herausforderung. Mitarbeiterengpass, schon wieder kritisches Hinterfragen, alles Mögliche. Es ist immer wieder etwas da. Also es ist Freude, es ist Erfolg, es ist Durchbruch und Freude, aber es ist auch Stress und es ist auch Druck und so weiter. Viele von uns sagen, Gott, segne mich, gib mir mehr Segen. Ich weiß nicht, ob das so ein kluges Gebet ist, weil du musst die Kapazität haben, den Segen zu handeln. Das ist anstrengend unter Umständen. Kann einen auch zum Zusammensturz bringen. Aber wenn ich sage, ich will nicht mehr weiter, heißt das auf Hochdeutsch, ich möchte nicht mehr weiter aufsteigen in der Leiterschaft, ich möchte eigentlich keine weiteren, ich möchte nicht mehr Probleme haben. Die Herausforderung, in der du drin stehst, ist eigentlich nichts anderes wie ein Zeichen, dass du im Trainingsfeld bist. Ist wichtig zu verstehen. Ich bin eigentlich im Training, ja? Und wenn du nicht zulässt, dass es dich zerbricht, dass es dich zermalmt, dass es dich vierteilt, dass es dich dazu zwingt, zu resignieren, dann ist das so, als ob du zu Aldi gehst, vor die Tür, und dann geht sie auf einmal auf. Mit dem letzten Schritt vor der Tür, boom, geht die Aldi-Tür auf. Aldi-Fülle ist in dir, oh Herr. Da kommst du in den Raum, der Segnung rein. Und das ist eine wunderbare Sache. Und viele von uns wollen den Aufzug nehmen, den geistlichen, den spirituellen Superaufzug, unten aus dem Keller, wupp, in den 20. Stock des Dienstes, große Segnung, großer Name, großer Durchbruch. Und ich sag dir, das ist eine Katastrophe. Weil der Übernachterfolg führt zur längsten Nacht deines Lebens, glaub's mir. Leute, die Millionäre wurden über Nacht. Da gibt es Statistiken, die sagen, dass der größte Teil nach 3 Jahren wieder pleite ist, weil sie nicht die Kapazität haben, das zu handeln. Ich bin so dankbar, und manchmal sind wir deswegen unzufrieden, aber dass Gott ein Stufe-für-Stufe-Programm hat und ich immer wachsen kann, ich komme eine Stufe weiter und dann muss ich die Kritik und die Schwierigkeiten und die Herausforderungen handeln und ich muss lernen, damit umzugehen und dann kommt die nächste Stufe und ich sage, Herr, ich habe es geschafft und wenn du es geschafft hast, geht es einfach weiter. Es ist so in deiner Firma, wenn du in einer Firma arbeitest, es ist so in den Gemeinden, und das ist genauso in der Familie. Wenn ein neuer Segen dazukommt, ein neues Baby, Stress. Das ist noch einer, der mehr quietscht oder einer. Ja, es ist ein Schlafproblem mehr. Du musst einen Mund mehr füttern. Es gibt Geschwisterkonstellationen, Rivalitäten, alles Mögliche. Es ist ein großer Segen, aber ich brauche die Kapazität, den Segen zu handeln. Und manchmal schenkt dir Gott eine Pause, damit, weil die Dinge auch um dich herum gewachsen sind, damit du einfach eine innere Justierung stattfinden kann und ich mich einfach anpassen kann an das, was passiert ist. Lass mich eins sagen, du kannst ein Leiter, eine Leiterin sein, aber die gute Nachricht ist, nicht jeder muss der Leiter sein. Lass mich sagen, was ich damit meine. Der Leiter und Leiter, lass dich nicht verführen, über deine Kapazität, über deine Berufung, über dein Gabenspektrum hinauszugehen, bloß weil dich vielleicht der Feind lockt oder weil dir Menschen ein Angebot machen, aber du dafür nicht gestrickt bist. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Du möchtest herausgefordert werden, es ist okay zu wachsen, ist absolut klar, aber wir sind trotzdem alle wie ein Gummiband. Und du kannst ein Gummiband dehnen, aber irgendwann gibt es eine Sollbruchstelle. Und ich habe schon viele Leiter gesehen, die in einen Burnout reingekommen sind, statt in einen Burn-on, das ist ja eher unser Thema, ja, Burnout. Und das ist so schlimm, wenn du in der Klinik bist und Menschen besuchst und die haben einen Hörsturz, die sind taub, die sind ausgeschaltet, manchmal für Jahre, weil einfach ich über meine Grenzen gegangen bin und das nicht jeder von uns sollte seine Grenzen kennen und darüber sich Gedanken machen. So, und jetzt folgendes. Wer von euch ist Leiter einer Gemeinde? Okay, wer ist Leiter einer Firma? Okay, super. Also ich meine, ich möchte mal einen Unterschied, das ist nur ein Strukturmodell, da ist keine Wertigkeit drin. Ich will sagen, es gibt den Leiter und es gibt die Leiter. Wenn du als Leiter kommst zu den Leitern und Leiterinnen, die in dem Team drin sind, dann ist der Leiter braucht einen 360-Grad-Winkel in seinem Denken. Ja, ich muss 360 Grad denken, ich muss das Gesamtbild natürlich haben. Aber ich bin umgeben von lauter Leitern und Führungskräften und Frauen, die leiten, die einen 90-Grad-Winkel haben. Okay, 90-Grad-Winkel. Und sie werden dafür bezahlt, den 90-Grad-Winkel zu haben. Weil der 90-Grad-Winkel ist wichtig. Und der Leiter im Jugendbereich hat einen 90-Grad-Winkel. Aber ich muss 360 Grad denken. Weil ich muss sagen, hey, ihr wollt eine schöne neue Leinwand, aber ganz ehrlich, unser Gemeindebus ist zusammengebrochen. Wir können die älteren Herrschaften nicht abholen und hertransportieren. Gibt es andere Prioritäten? Du hast den 360-Grad-Winkel. Jeder Dienstbereich, der gut funktioniert, wird auch dafür bezahlt und ist dafür angestellt, den 90-Grad-Winkel zu haben. Selbst der administrative Bereich in der Gemeinde, selbst der prophetische Bereich hat nur 90-Grad-Winkel. Die Buchhaltung hat nur 90-Grad-Winkel. Alle haben 90-Grad-Winkel. Und hier kommt die Spannung, weil die Entscheidung, die der Leiter trifft, einfach nicht passt zu meinem 90-Grad-Winkel. Der versteht nicht, dass ich hier richtige Entscheidungen treffe, aber der kapiert das nicht. So, es kommt zu einem Clash zwischen 360 Grad und dem 90-Grad-Winkel. Und wir sagen, ouch, aber das gehört dazu. Und der Leiter mit dem 360-Grad-Winkel oder die Leiterin oder die Führungskraft muss sicher genug in sich sein, um sich nicht angegriffen zu fühlen. Das muss man lernen, das muss man lernen. Und ganz ehrlich, all die Damen und Herren mit dem 90-Grad-Winkel, es ist so wichtig und so gut, dass wir sie haben. Es geht ja nicht um Entweder-Oder. Eine Frau, die verheiratet ist, ein Mann hat, erwachsene Kinder, andere, die hat auch ihren 90-Grad-Winkel. Aber wenn du eine Alleinerziehende bist, brauchst du einen 360-Grad-Winkel. Ich muss mit dem Handwerker handeln, ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss die Miete bezahlen, ich muss gucken, wie wir über die Runden kommen, ich muss gucken, dass mein Kind sich richtig entwickelt, 360-Grad-Winkel. So, und jetzt versteht ihr manchmal, wo ein bisschen Stress herkommt, ja, wenn der Leiter oder die Leiterin einfach eine andere Sicht hat und es muss irgendwo ein Abgleich stattfinden und der Konflikt kommt aus diesem Clash, aber wir müssen in der Lage sein, mit der Kritik, die ja nicht von vornherein böse ist, klarzukommen, ja. Das ist ganz wichtig, du musst lernen, mit Meinungsverschiedenheiten zu leben. Hey, und je länger du mit Gemeinde unterwegs bist, wirst du lernen, ich muss mit Meinungsverschiedenheiten klarkommen, sonst wird der Haufen immer kleiner. Okay, du musst lernen, mit Meinungsverschiedenheiten kommen und ich muss lernen, mit der Kritik klarzukommen. Ich komme auf die nächste Stufe, ich muss lernen, wieder mit dieser Spannung klarzukommen. Da ist wieder ein Widerstand, ich steige wieder eine Stufe auf und irgendwann bin ich oben angekommen. Und dann verstehe ich, jetzt gehe ich runter und ich danke all denen, die mir geholfen haben, die mir im Widerstand auch waren, die einfach Sachen hinterfragt haben, auch positiv, weil sie haben dazu gedient, mich in meiner Leiterschaft zu entwickeln. Okay, das gehört dazu. Okay. Wir müssen lernen, mit Kritik umzugehen. Einige sagen, ich mag ihn nicht, ich mag sie nicht. Eigentlich heißt das nicht, dass sie dich nicht mögen. Es heißt einfach nur, ich mag die Entscheidung nicht. Ich mag nicht, dass schon wieder Veränderungen stattfinden. Ich mag nicht, ja, dass schon wieder die Reise weitergeht. Meine Güte, gibt's ja nicht mal eine Pause. Der Visionär da vorne dreht schon wieder auf. Das darf doch nicht wahr sein. So geht das die ganze Zeit. Aber schau mal, dem Mose ging's ja nicht besser. Das beruhigt mich. Mose, sie haben nicht gesehen, dass der Mose ihnen Gutes getan hat. Er führt sie aus der Gefangenschaft. Und was machen sie? Sie murzen, sie wettern. Wir wären bei den Fleischtöpfen Ägyptens. Das Knoblauch hat so gut geschmeckt, meine Güte. Und du führst uns zur Mara, zur Bitterstation. Mose, du hast zu lang in der Sonne gestanden, verstehst du? Dir ist die Sonne ins Liquor reingeschieden, da ist alles durcheinander. Damit muss man klarkommen. So ähnlich wie jeder Briefträger muss klarkommen mit dem gelegentlichen Hundebiss. Das gehört dazu, ja. Ja. Okay, nächster Punkt. Als Führungskraft, begeistere andere mit emotionaler Intensität. Begeistere andere mit emotionaler Intensität. Du kannst kein Feuer zünden mit einem nassen Streichholz. Dieser großartige amerikanische Visionär, Martin Luther King, hat gesagt, I have a dream. Er sagt nicht, ich habe ein strategisches Konzept für euch, okay? Er sagt, I have a dream, das ist was anderes. Enthusiasmus ist eine erobernde Kraft. Das, was ich jetzt sage, das ist wirklich, wenn du das aufgreifst, das wird was verändern. Enthusiasmus ist eine erobernde Kraft. Egal ob beim Pizzabäcker, ob in der Politik oder in der Gemeinde. Enthusiasmus, übrigens Enthusiasmus ist ansteckend wie Masern im Kindergarten. Ist ansteckend. Ich kann Enthusiasmus nicht verordnen und zu sagen zu meinen Mitarbeitern, ab heute seid ihr alle enthusiastisch. Funktioniert nicht. Warum? Weil wenn die Begeisterung nicht aus mir rauskommt, kann es in den anderen nicht entfacht werden. Übrigens, nur wer begeistert ist, kann andere begeistern. Okay? Und Enthusiasmus, ein interessantes Wort, kommt von Entheos, in Gott sein. Wenn ich in Gott bin, das ist ja immer wieder die Frage meiner Quelle, dann bin ich entflammt. Dann bin ich on fire. Und deine Mitarbeiter wollen dich brennen sehen. Die wollen nicht Vorträge hören, die wollen primär, sie wollen dich brennen sehen. Und wenn du brennst, dann springt der Funke über. Und du hast ein paar Zündkerzen in deiner Abteilung. Ich meine lebendige Zündkerzen. Ne? Du musst frag dich mal, wie viele Zündkerzen du hast und wie du sie nochmal neu anfackelst. Wenn du sagst, ich bin aber nicht so ein Enthusiast, ist überhaupt kein Problem. Die gute Nachricht ist, du kannst es entwickeln. Du kannst einfach Begeisterungsfähigkeit entwickeln. Du sagst einfach, ich möchte das tun. Und ich werde das, was ich präsentiere, mit Begeisterung und Leidenschaft rüberbringen. Und das wird einen Unterschied machen. Das macht so viel aus in der Leiterschaft, wenn du mit Begeisterung vorangehst. Wie gesagt, man kann es nicht verordnen, aber es sind die positiven Menschen, die vorangehen, die gewinnen. Und jede gute Führungskraft, jede gute Leiterin, jeder gute Leiter baut ein Power-Team um sich auf. Okay, das ist das Ziel. Henry Ford hat gesagt, weißt du, du kannst mir all meine Fabriken nehmen und verbrennen, aber gib mir meine Mitarbeiter und ich baue das ganze Ding wieder auf. Andrew Carnegie, auf seinem Grabstein steht ein Satz, da steht drauf, hier liegt ein Mann, der sich umgeben hat mit Menschen, die es besser konnten wie er. Ich bin von seiner Demut beeindruckt, weil die Hauptaufgabe einer Führungskraft ist es, Menschen zu gewinnen, bei der Stange zu halten, zu motivieren, aber auch positiv zu korrigieren, okay? Konstruktive Kritik. Feedback bringt uns weiter, ja. Aber wir sollten auf die Füße treten, aber nicht so, dass die Zehen nachher abgebrochen sind, okay. Es muss eine gute Mischung sein, ja. Okay, eine Organisation kann ihre Produktivität nicht steigern, aber Menschen können es steigern. Und gute Leute zu halten, zu motivieren, ist die Hauptaufgabe eines Leiters. Und dieser Leiter, diese Leiterin, diese Führungskraft hat eine Grundeinstellung. Sie sagt, ich habe eine Vision, die größer ist wie ich selber. Deshalb brauche ich die anderen. Ich kann es nicht alleine. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mein Erfolg. Okay? Das ist es, was mich weiterbringt. Das ist es. Und ich schaffe es nicht alleine. Das ist eine ganz ehrliche Demutserkenntnis. Ich schaffe es nicht alleine. Gott, das ist viel zu groß. Es geht gar nicht. Was die Gemeinden blockiert, zum Beispiel sehr häufig in der Landeskirche, da kann ich sagen, weil ich da früher auch mal drin war, ist, dass du eine Struktur hast, wo du einen aktiven Hirten hast, umgeben von passiven Schafen. Das Ding kann nicht funktionieren. Das Ding wird nicht funzen. Aber Jesus hat es ja umgedreht. Er war ein aktiver Trainer, umgeben von aktiven Mitarbeitern. Okay? Wir haben ja hier einen Mann, der sehr gute Lehren hält. Und wahrscheinlich habt ihr den Satz von ihm schon gehört. Und ein Leiter, der Nachfolger hervorbringt, und das ist die normale Folge von Leiterschaft, der addiert. Ein Leiter, der Leiter hervorbringt, der multipliziert. Okay? Und wir brauchen diese Gesinnung für Reproduktion und Multiplikation, weil wir eine Vision von unserem Herrn gekriegt haben, die größer ist wie das, was wir handeln können. Und Herr, ich brauche meine Mitarbeiter. Eine Organisation mit starken Leitern wächst schneller. Eine Organisation mit schwachen Leitern wächst langsamer. Ich habe es vergessen, ich wollte eigentlich so eine russische Holzpuppe, ihr kennt die Babuschka, ja? Wenn man die aufmacht, dann kommt immer so eine kleinere raus. Und ich berate ja manchmal gerade Leute, die Gemeinden gründen und sage, und da kommt immer so ein Kardinalfehler, dass kaum ist die Gemeinde gegründet, muss man sofort Älteste einsetzen. Ich sage, das ist das Gefährlichste, was du machen kannst. Weil du hast hier die Puppe, oder die eine Person, er ist ein Zehner, dann hast du einen Fünfer. Am Anfang hast du mehrere Fünfer von ihrem Leiterpotenzial. Fünf ist nicht schlechter wie ein Zehner, nur um das mal klarzustellen. Die ist nur ein Strukturmodell. Aber der Fünfer, wen wird er rekrutieren in seiner Mitarbeiterschaft? Einen Fünfer maximal, einen Vierer, einen Dreier, einen Zweier, einen Einser. Und alles, was oberhalb ist, macht ihn nervös. Okay? Wenn der Sechser kommt, der Sechser sagt zu dem, ich brauche einen Neuner, ich will was lernen, auch ich möchte weiterkommen. Und dann hat man also hat man lauter Fünfer eingesetzt und die ganze Gemeinde kann sich nicht mehr entwickeln. Lass mich es mal kritisch ausdrücken und verzeiht mir bitte, aber was sich dann entwickelt, ist eine Zwergenkompanie. Ja, was wir brauchen ist, alles soll sich entwickeln auf allen Ebenen und wir müssen gucken, dass die Plätze richtig besetzt sind mit den richtigen Personen, die auch den Bereich richtig voranbringen. Und das ist manchmal so schwierig, wenn man schon so lange jemanden da hat und sobald jemand reinkommt, ein Neuner, ein Zehner und der Fünfer hat den Dienst im Medienbereich und der fängt an zu knurren wie ein Hund, dem man seinen Knochen wegnehmen will. Und das kann man alles vergeistigen. Aber weise ist die Person, die sich umgibt mit Menschen, die Dinge besser können wie er. Und dann wirst du ein Team haben, was die Weisheit Salomos hat, was die Stärke eines Simpsons hat, was die Zielstrebigkeit einer Spitzensportlerin hat, was das Herz einer Mutter Teresa hat, was die Fantasie von Walt Disney hat, ja? Und das ist ein Power-Team. Ja? Weise ist der Mensch, der sich mit Menschen umgibt, die es besser können. Und übrigens, es ist wichtig, dass wir uns mit den richtigen Leuten umgeben. Denn die Art von Leitern und Mitarbeitern, mit denen du dich umgibst, bestimmen deinen Sieg oder deine Niederlage. Es ist leider so. So. Also umgeben wir uns mit den richtigen Leuten. Jede Person mit Charakter wird das ganze System stärken. Jede Person ohne Charakter wird es schwächen. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geachtet, aber sagen wir nochmal, wie viele Minuten ich habe. Wir waren ja ein bisschen später eingestiegen, ne? 5 Minuten? Okay. Mein nächster Punkt lautet, nur wer geistlich wachsam ist, bleibt stark. In Römer 13, ab Vers 11, da werden wir angeleitet, so einen selbstreflektorischen Prozess zu haben, über den Dingen, die unseren Dienst ausbremsen und sabotieren könnten. Was könnte das sein? Ganz ehrlich, es könnte Hochmut sein und es könnte Stolz sein. In Römer 12, Vers 3 heißt es, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch Pastoren und Leitern und Führungskräften, dass er oder sie nicht höher von sich denke, als es sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zuteilwerden hat lassen. All die, die zu hoch von sich gedacht haben, erstmal bei uns in der Gemeinde, sind heute nicht mehr da. Und häufig ist es so, die Person, die auf dem zweiten Platz ist, möchte auf den ersten Platz. Die Person, die auf dem dritten Platz ist, möchte auf den zweiten Platz. Und in der Bibel haben wir 5 Beispiele, wo immer wieder aus dem Kreis der Jünger oder der Mütter der Jünger einer dabei war oder eine dabei war, die gesagt hat, ich möchte, dass mein Sohn direkt neben dir sitzt, ja, den ersten Platz hat. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Er bindet sich die Schürze um, er wäscht die schmutzigen Füße und sagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Und das ist die Linie, die Marke, die er gesetzt hat. Und aber wenn wir sagen, ich bin gesetzt und ich möchte eine bestimmte Position haben, ich möchte am Tisch sitzen und ich möchte bedient werden, dann muss ich sagen, hat Jesus uns ein anderes Bild gegeben. Er war 100%ig demütig. Er war sanftmütig und hat sich zu 100% unter den Willen des Vaters untergeordnet. Und Stolz bringt Spaltung. Und die demütige Person hat ein belehrbares Herz. Die Person, die ununterbrochen etwas erzählt, ist manchmal sehr gefährdet. Aber die Demütigen, die können von allen lernen. Aber auch wirklich von allen. Und solche was sagen, Demut hält eine Kleingruppe in der Gemeinde zusammen. Demut hält das Kleingruppensystem in der Gemeinde zusammen. Demut hält die Gemeinde zusammen. Demut hält einen Gemeindeverband zusammen. Aber sobald keine Demut da ist, setzen Zentrifugalkräfte ein und die reißen das auseinander, weil da so viel Ego wieder da ist. Und dann kommt die Salbung von unten. Der Spaltpilz, der kommt direkt genau in die Situation, weil das hochmagnetisch interessant ist für den Bösen. So, Einheit, das ist immer ein großes Thema. Ich sehe noch eine Gefahr. Und die zweite Gefahr, vielleicht wunderst du dich darüber, aber die Gefahr sehe ich im Erfolg. Ich bin kein Erfolgsphobiker, okay? Wenn in der Bibel steht, du wirst Erfolg haben auf all deinen Wegen, Josua, weil ich bei dir bin, okay? Nein, das ist kein Problem. Aber warum ist Erfolg gefährlich? Weil Erfolg den Stolz füttern kann. Und Stolz tötet den Dienst. Und etliche waren nicht wachsam und es hat ihren Dienst zerstört. In Lukas 11, Vers 16 bis 17, da heißt es, der reiche Mann hatte solide Vorbereitung getroffen, ja. Und dann Vers 19, und ich will meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Und der Mann war selbstzufrieden, okay. Der Mann wurde nachlässig und er hat nur an sich gedacht. Und die Antwort war, du narr, noch heute Nacht, ja. Nach heute Nacht wird dein Leben nicht mehr existieren. Nicht der Erfolg ist die Bestätigung, die wir haben, sondern Gott ist die Bestätigung. Nicht der Erfolg, nicht die Zahlen sind die Bestätigung, weil das spricht auch noch nicht von der Qualität, verstehst du? Das ist es noch nicht. Ich glaube, dass die größte Gefahr für einige von uns in der Zukunft sein wird, dass sie selbstzufrieden sind, dass sie denken, ich habe es und dass es der Erfolg ist. Selbstzufrieden und nachlässig zu sein, ist gefährlich. Es braucht eine gesunde Skepsis. Soll ich euch was sagen? Erfolg ist immer irgendwann fluktuide, ist vergänglich, wie ein billiges Parfüm. Ist manchmal auch ein Kind des Augenblicks und ich muss lernen, damit klarzukommen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. In den Heilungsdiensten, die ich so viele Jahre gemacht habe, sind so viele gute Sachen passiert. Aber wenn der Heilungsgottesdienst fertig ist, suche ich sofort nach kurzem einen Raum, wo ich ganz allein bin, wo ich auf die Knie gehe und wenn es die Toilette ist und ich sage, Gott, ich weiß genau, wer es gemacht hat. Alle Ehre dir. Per all das, was passiert ist, ich gebe dir die Ehre. Und das hilft mir. Und einige meiner Freunde im Heilungsdienst sind schwer aus der Kurve geflogen und einer hat eine Liebessekte später gegründet. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber einige von euch können sich vorstellen, wer das ist. Und das hat genau mit diesem Thema zu tun. Hochmut kommt vor dem Fall. Jesus sagt etwas über Demut. Er sagt uns, wie es läuft in Johannes 5, Vers 19 und 20. Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. So er sagt, der Sohn kann nichts ohne den Vater. Er sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und ich will, lass mich eins sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte am Ende nur ein Diener Jesu sein. Also am Ende von meinem Dienst möchte ich ein Diener Jesu sein. Und es sind Leute auf mich zugekommen, die aus anderen Ländern haben gesagt, Andreas, eine gute Gemeinde und so weiter, du bist doch ein Apostel und so weiter, dann kommen die Titel und wenn du bei uns bist, du kriegst ein super Auto und alles Mögliche. Ich sage, bleib mir fort, ja, bleib mir fort, ja. In der Gemeinde bei mir, da nennen sie mich immer noch Andi, mein Freund Peter Wenz. Und vor 2000 Leuten steht, sagt er, Andi, mein Freund Andi. Ich bin 59 Jahre alt, ich kann damit leben, dass ich der Andi bin. Ja? Für mich ist wichtig, dass ich am Ende ein Diener bin. Ein Diener gewesen bin und dass ich sagen kann, Gott, ich habe dir gedient und ich habe es irgendwie geschafft. Weil der Stolz führt in die Rebellion. Jakobus 4, Vers 6. Gott wird allem, die ihm treu sind, noch mehr Gnade schenken. Und hier kommt es, die Stolzen und Hochmütigen weist Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und dann Vers 7, unterstellt euch Gott, widersteht dem Feind, so wird er von euch fliehen. Abschließender Satz, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das ist die Linie. Vater im Himmel, ich danke dir für die erste Runde und ich danke dir, dass du bei uns bist, so bei jeder Person, die hier im Raum ist, so wie du bei Josef gewesen bist, als er im Gefängnis war und gelitten hat. Aber er ist rausgekommen als Bundesernährungsminister von Ägypten. Und ich danke dir, dass in den Schmerzen, die einige erleben, deine Hand da ist. Und ich bitte dich um eine neue Zuversicht. Ich bitte dich um einen neuen Glauben. Ich bitte dich, dass ein neuer Glaube auch angefacht wird und Möglichkeiten gesehen werden. Ein neuer Glaubensfunke rüberspringt, eine neue Hoffnung reinkommt. Danke für all die Entwicklungen, die hier sind. Und Vater im Himmel, wir haben gehört von dem Aufzug. Ich bitte dich, bewahre uns davor, zu schnell aufzusteigen. Wir danken dir für den Stufe-für-Stufe-Plan, den du uns gibst, um in die Reife zu kommen, um die Kapazität zu haben für das, was du uns geben möchtest. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass Enthusiasmus in einigen freigeschaltet wird. Ein Feuer, das brennt, das die Überzeugungskraft zunimmt, weil deine innere Überzeugungskraft, dass Gott dich gesetzt hat und berufen hat, sich jetzt ganz neu wieder in dir verdichtet. Und du sagst, Herr, ich werde mit Entschiedenheit und mit Überzeugung reden und einfach die Menschen weiterführen. Ich möchte mit Enthusiasmus führen. Gott, ich bitte dich um Weisheit. Ich bitte dich um Weisheit und Hilfe, ein Power-Team aufzubauen. Ich bitte dich um Weisheit, dass Menschen um uns herum richtig positioniert werden. Und Herr, wir sagen, es geht nicht um unseren Dienst, es geht nicht um unsere Klicks, es geht nicht darum, dass man uns sieht, es geht darum, dass sie dich sehen. Der Erfolg ist nicht unser Erfolg, der Erfolg ist dein Erfolg und es ist der Erfolg unserer Mitarbeiter. Und wir geben dir die Ehre dafür. Und der Schmerz ist mein Freund, weil er mich weiterbringt. Und ich danke dir dafür. Danke für deine guten Pläne in dieser Region. Ich danke dir für jede Leiterin und für jeden Leiter, der hier sitzt. Und Vater im Himmel, gib ihnen jetzt einfach noch mehr in diesem Moment übernatürlich. Eine neue Zuversicht und einen neuen Glauben für morgen und übermorgen. Schmeiß auf gar keinen Fall die Flinte ins Korn. Jetzt erst geht's los. Du bist nur in einem Ausbildungsprogramm. Dies ist eine Teststrecke für einige. Bleib dran, gib nicht auf. In Jesu Namen. Amen.